Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einem Weckruf an die Weltgemeinschaft hat UN-Generalsekretär Guterres heute die Klimakonferenz im polnischen Katowice offiziell eröffnet. In vielen Regionen sei der Klimawandel schon jetzt eine Frage von Leben oder Tod, sagte Guterres. Bis Ende kommender Woche wollen Vertreter von 197 Ländern verabreden, wie die Ziele der Klimavereinbarung von Paris umgesetzt werden sollen. Diese hatten die Teilnehmer 2015 festgelegt.
Begrenzung des Temperaturanstiegs. Die Staaten setzen sich das Ziel, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf weit unter 2 Grad Celsius zu beschränken. Möglichst soll der Temperaturanstieg bereits bei 1,5 Grad gestoppt werden. Nationale Klimaziele. Verbindliche Werte zur CO2-Reduktion sind im Pariser Abkommen nicht festgeschrieben. Stattdessen sollen die Industriestaaten nationale Ziele zur Begrenzung des Temperaturanstiegs umsetzen. Die Ziele sollen von 2023 an regelmäßig überprüft und verschärft werden. Minderung von Treibhausgasen. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts soll der Umstieg von Kohle, Gas und Öl auf erneuerbare Energieträger vorangetrieben werden. Ziel ist es, von 2050 an ein Gleichgewicht zu erreichen zwischen Ausstoß von Treibhausgasen und ihrer Bindung, etwa durch Aufforstung von Wäldern. Hilfe für ärmere Staaten. Die Industrienationen sollen arme Länder beim Klimaschutz und bei der Anpassung an die Folgen der Erderwärmung unterstützen. Schwellenländer sollen einen freiwilligen finanziellen Beitrag leisten.
Jetzt geht es an die Umsetzung des Pariser Abkommens, weil die Zeit wegläuft. Wir sind in großen Schwierigkeiten. Der Klimawandel ist schneller als wir. Wir müssen aufholen, und zwar so schnell wie möglich. Dafür soll ein Regelbuch beschlossen werden, das die Bemühungen der einzelnen Länder vergleichbar, transparent und vor allem überprüfbar macht. Dazu gehört auch, die Energiezukunft zu gestalten. Gastgeber Polen erneuerte jedoch das Festhalten an der Kohle als strategische Ressource des Landes. Die deutsche Delegation hatte auch keinen verbindlichen Plan der Kohlekommission im Gepäck.
Na klar, wäre das schön gewesen, wenn wir die Ergebnisse der Strukturwandelkommission schon hätten. Aber dass es diese Kommission gibt, dass wir den festen Willen haben, aus Kohle auszusteigen, das ist schon ein Signal.
Die Umweltschützer sind dagegen enttäuscht.
Wenn man hier hinkommt mit leeren Händen, wie will man denn Indien und China davon überzeugen, dass es sich lohnt, auf erneuerbare Energien umzuschalten?
Aber immerhin mehr deutsches Geld gibt es, 1,5 Milliarden Euro für den Klimafonds.
Wir, die Industrieländer, stoßen 50% der Weltemissionen aus. Die armen Länder haben darunter zu leiden. Und hier stehen wir in der Solidarität.
Im deutschen COP-Pavillon kam heute noch Hilfe von ganz oben dazu. Astronaut Alexander Gerst zeigte, wie verletzlich die Welt ist. Die Klimaziele sind klar, aber der genaue Weg dorthin nicht. So wird auf dieser Konferenz viel diskutiert werden. Schade nur, dass zur offiziellen Eröffnung so wenige Staatschefs aus den Industrienationen angereist sind. Die Auswirkungen des Klimawandels sind nämlich auch schon in ihren Ländern zu spüren.
Bundeskanzlerin Merkel hat angekündigt, den Bundesanteil am Sofortprogramm Saubere Luft um 50% auf 1,5 Milliarden Euro aufzustocken. Bei einem erneuten Dieselgipfel mit Vertretern der Kommunen sagte sie außerdem zu, die Hardware-Umrüstung von Kleinlastern mit 432 Millionen Euro zu fördern. Das Programm soll gegen die Stickoxidbelastung wirken, die in den Städten vor allem durch Dieselfahrzeuge verursacht wird.
Bessere Luft in den Städten und gleichzeitig Fahrverbote für Diesel mit der Abgasnorm Euro 4 und Euro 5 abwenden. Dafür hat die Bundesregierung das sogenannte Sofortprogramm Saubere Luft um 500 Millionen Euro aufgestockt. Kommunen bekommen daraus Zuschüsse, um etwa Elektrobusse zu kaufen oder Dieselbusse nachzurüsten. Das reiche aber nicht in Städten, wo die Grenzwerte für Stickoxid, kurz NOx, deutlich überschritten werden, kritisieren die Kommunen.
Die ganze Förderung kommunaler Fahrzeuge und Busse trifft in meiner Stadt und in anderen Städten, in München ist es ähnlich, maximal 7% der NOx-Emissionen. Die großen Mengen an NOx-Emissionen kommen aus dem normalen Autofahrzeugen.
Deshalb müsse die Regierung bei Hardware-Nachrüstungen mehr Druck auf die Autohersteller machen und selber schneller handeln. Der Verkehrsminister sagt zu.
Da werden wir auch in Rekordzeit agieren, nämlich noch in diesem Jahr wird die technische Vorschrift für die Hardware-Nachrüstung aus meinem Haus erstellt.
Erst dann können die Hersteller von Nachrüstsätzen ihre Systeme genehmigen lassen. Die Einfahrt in Fahrverbotszonen soll in Zukunft automatisch kontrolliert werden können, per Kennzeichenerfassung.
Hierfür wird der Bund die entsprechenden mobilen Erfassungsgeräte fördern und auch damit den Städten eine Hilfestellung geben.
Die Kommunen lehnen eine Videoüberwachung aber ab. Sie fordern weiterhin eine Kennzeichnung, besonders abgasarmer Fahrzeuge mit einer blauen Plakette.
Die OPEC wird um ein Land kleiner. Das Emirat Katar hat angekündigt, das Erdölkartell im Januar zu verlassen. Es ist das erste Mal, dass ein Mitgliedsland aus dem Nahen Osten aus der OPEC austritt. Katar gehört in der Organisation zu den eher kleineren Erdölexporteuren. Der Wüstenstaat will sich künftig auf das Geschäft mit flüssigem Erdgas konzentrieren. Welche Folgen wird der Ausstieg Katars aus der OPEC haben? Ein Interview mit einem Analysten dazu finden Sie bei uns im Internet auf tagesschau.de. In der Diskussion über eine europaweite Steuer auf Finanzgeschäfte hat Deutschland zusammen mit Frankreich einen neuen Impuls gesetzt. Bundesfinanzminister Scholz schlug heute vor, eine solche Steuer nach dem Vorbild Frankreichs einzuführen. Beim Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel warb Scholz dafür, das Projekt mitzutragen. Die österreichische Ratspräsidentschaft reagierte verhalten auf den Vorstoß, sagte aber zu, den Vorschlag zu prüfen.
Deutschland und Frankreich haben bislang noch nicht viel Gemeinsames auf den Weg gebracht, wenn es um finanzpolitische Maßnahmen in Europa geht. Die Besteuerung von Wertpapiergeschäften, auch Finanztransaktionssteuer genannt, ist zwar nicht neu, könnte aber Bewegung bringen in die festgefahrenen Diskussionen. Die Idee ist,
dass wir das französische Modell nehmen, das schon eingeführt ist und eine gute Praxis hat. Und dass wir es dann aber nutzen, um das auch als einen Beitrag zur Finanzierung von europäischen Aufgaben im Rahmen der Eurozone oder der gesamten Europäischen Union zu benutzen.
Frankreich hat seit 2012 eine Finanztransaktionssteuer. Dort gelten unter anderem 0,3% Steuern auf den Kauf von Aktien großer französischer Unternehmen, ein ermäßigter Satz von 0,01% im computergesteuerten, blitzschnellen Hochgeschwindigkeitshandel von Wertpapieren, die Einnahmen 2017 rund 1,5 Milliarden Euro. Machen alle mit, könnten die Erträge teilweise in den EU-Haushalt fließen. Das wiederum könnte EU-Länder bei ihren Beiträgen entlasten. Dennoch gab es viel Skepsis.
Es haben auch einige Länder aus der Gruppe ihr Okay gegeben, auch diesem Vorschlag näher zu treten. Ich sage ganz klar, jetzt gilt es zu sehen, was das tatsächlich bringt.
Einigen geht der neue Vorschlag für eine Finanztransaktionssteuer viel zu weit. Anderen nicht weit genug. Dennoch könnte die Idee nach mehreren gescheiterten Versuchen wieder eine bessere Chance haben in Europa. Denn eine Reihe von Ländern ist grundsätzlich für solch eine Steuer und manche haben sie sogar schon eingeführt.
Beim Online-Kauf von Waren im EU-Ausland dürfen Verbraucher nicht mehr aufgrund ihres Wohnsitzes benachteiligt werden. Das regelt eine neue EU-Verordnung. Sie soll die Praxis vieler Internethändler unterbinden, dass Kunden aus verschiedenen Ländern verschiedene Preise für das gleiche Produkt berechnet werden. Allerdings sind Händler weiterhin nicht verpflichtet, ins EU-Ausland zu liefern. Bundesfamilienministerin Giffey möchte die Rahmenbedingungen für Freiwilligendienste von Jugendlichen verbessern. Dazu gehören eine Anhebung des monatlichen Taschengeldes und ein Zuschuss für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Jeder solle sich ein solches Jahr leisten können, sagte die SPD-Politikerin. Zehntausende junge Menschen in Deutschland beginnen nach dem Schulabschluss nicht sofort eine Ausbildung oder ein Studium.
12 Monate im Dienst der Gemeinschaft. In Deutschland entscheiden sich derzeit mehr als 80.000 junge Erwachsene für ein soziales oder ökologisches Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst. Nicht genug, sagt Familienministerin Giffey. Deswegen will sie das Jahr finanziell attraktiver machen.
Wenn Eltern eben nicht in dem Maße unterstützen, dass junge Menschen sich freiwillig engagieren oder sogar sagen, das geht nicht, du kannst nicht noch ein Jahr hier frei machen, du musst arbeiten gehen, du musst selbst auf eigenen Beinen stehen, dann müssen wir versuchen, eben an den Rahmenbedingungen etwas zu verbessern. Wenn es eine Erhöhung beim Taschengeld gäbe und auch bei der Fahrkarte, dann heißt das, es sind Hürden, die abgebaut werden.
Künftig solle der Bund das monatliche Taschengeld Bußgeld in der Höhe von dann maximal 402 Euro komplett übernehmen. Dazu kommt ein Fahrkartenzuschuss von 25 Euro. Insgesamt hat die Familienministerin Ausgaben von 1 Milliarde Euro pro Jahr veranschlagt. Ein offizielles Zertifikat soll den Teilnehmenden helfen, sich besser für Studium und Ausbildung zu bewerben. Die Freiwilligen wünschen sich mehr Würdigung für ihre Arbeit.
Das Einzige, was mich bisher gestört hat, ist, dass es gesellschaftlich nicht so wirklich anerkannt ist, dass ich oft damit konfrontiert werde, dass Leute auf mich zukommen und sagen, oh, jetzt machst du also ein Jahr Pause, machst ein schönes Leben, musst mal hier ein bisschen arbeiten, kriegst sogar noch Geld dafür. Dass es nicht die Anerkennung bekommt, die es bekommen sollte, weil es ist sehr viel Arbeit.
Familienministerin Giffey hofft, einen großen Teil des Konzepts noch in dieser Legislaturperiode auf den Weg zu bringen. Einen konkreten Zeitplan gibt es aber noch nicht.
In Ludwigsburg hat heute die Zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen ihr 60-jähriges Bestehen begangen. Aufgabe der Stelle ist es, weltweit Beweismaterial zu sammeln, das dazu dienen kann, Nazi-Verbrechen juristisch aufzuarbeiten. In letzter Zeit konnte die Stelle vor allem Verfahren gegen Wachpersonal von Konzentrationslagern in Gang bringen.
Papier ist hier noch der wichtigste Datenträger. Jens Rommel und sein Team der Zentralen Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen ermitteln zu Straftaten während des Dritten Reichs, auch heute noch.
Es waren Staatsverbrechen des damaligen deutschen Staates und deswegen bleibt es Aufgabe auch der staatlichen Justiz, diese Verbrechen bis zum Schluss aufzuarbeiten.
In der direkten Nachkriegszeit war die Aufarbeitung von NS-Verbrechen kein Ruhmesblatt für die deutsche Justiz. Viele NS-Täter blieben unbehelligt. 1958 wurde die Behörde in Ludwigsburg gegründet. Sie trug unter anderem zur Beweisführung in den Auschwitz-Prozessen der 60er Jahre bei. Ein Meilenstein dann der Prozess gegen Oskar Gröning, den sogenannten Buchhalter von Auschwitz. Der Bundesgerichtshof bestätigte 2016, dass auch solche kleinen Rädchen in der industriellen Tötungsmaschinerie wegen Beihilfe zum Mord strafbar sein können.
Mord verjährt nicht. Und das ist auch ein Zeichen an Täter heute in bewaffneten Konflikten oder in Diktaturen, dass sich keiner sicher sein kann, dass er nicht bis zum Schluss verfolgt wird.
Beim heutigen Festakt würdigten Vertreter von Politik und Justiz die Arbeit der Ermittler. In rund 18.500 Verfahren griffen Staatsanwaltschaften vor Gericht auf ihre Erkenntnisse zurück. Aktuell sind noch 4 mutmaßliche NS-Täter angeklagt, alle über 90 Jahre alt. Für Jens Rommel ein Wettlauf mit der Zeit.
Auf dem Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ist am Mittag eine Soyuz-Rakete erfolgreich gestartet. Sie brachte eine US-Astronautin, einen Russen und einen Kanadier zur internationalen Raumstation. Nach gut 6 Stunden Flug hat die Kapsel an der ISS angedockt. Die Mission war nach dem missglückten Soyuz-Start vor knapp 2 Monaten mit Spannung beobachtet worden. 2 Raumfahrer mussten dabei notlanden.
Es ist immer ein besonderer Moment. Der Russe Oleg Kononenko, die Amerikanerin Anne McLean und der Kanadier David Saint-Jacques auf ihrem Weg zur Soyuz-Rakete im russischen Baikonur. Pünktlich auf die Minute hob sie ab und gelangte planmäßig auf die Bahn Richtung internationale Raumstation ISS. Dieser Bilderbuchstart war besonders wichtig für die Wissenschaftler. Rückblick. Vor knapp 2 Monaten kam es zu einem Notfall in 70 Kilometern Höhe. Ein Sensor funktionierte nicht. Nur dank einer Notlandung kamen die Astronauten sicher zurück zur Erde. Auch die europäischen Kollegen der ESA verfolgen den Start heute gespannt.
Jeder Raketenstart ist keine Routine. Wir gehen immer wieder neu. Und natürlich in diesem speziellen Fall waren auch viele gespannt, weil dieses Problem, was wir das letzte Mal hatten oder was auf russischer Seite das letzte Mal aufgetreten ist, dass das nicht wieder auftritt. Insofern war es ganz wichtig, einen guten Start zu haben heute.
Auch Alexander Gerst gratulierte auf Twitter zum geglückten Start mit dem Blick aus dem All auf die Rakete. Heute Abend kann er schon seine Ablösung persönlich begrüßen. Vor 1,5 Stunden dockte die Soyuz-Kapsel an der ISS an. Der Deutsche kann jetzt beruhigt am 20. Dezember zurück zur Erde kehren.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 4. Dezember.
Der Süden hat es morgen noch mit Wolken des Tiefs bei Schweden zu tun. Ansonsten beeinflusst vorübergehend ein Hoch unser Wetter. In der Nacht regnet oder schauert es, einzelne Gewitter sind dabei. Im Süden regnet es zunächst auch ergiebig. Im Nordwesten lässt der Regen später nach. Am Tag fällt zunächst im Süden und Südosten gebietsweise Regen. Er zieht sich am Nachmittag an die Alpen zurück, sonst nur einzelne Schauer und es ist teilweise länger freundlich. In der Nacht 10 bis 4 Grad, am Tag 5 Grad im Sauerland, 13 Grad im Breisgau. Am Mittwoch breiten sich Wolken mit Regen oder Nieselregen über den Westen und Südwesten bis in die Mitte aus. Am Donnerstag hier und da Regen, am Freitag viele Wolken mit Regen, dazu ist es windig.
Um 22.15 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Nur Geld und gute Worte, das Versagen der deutschen Umweltpolitik und Dreckschleudern müssen draußen bleiben. Wie sich die Stuttgarter auf das Fahrverbot vorbereiten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.